Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Was an bösen Büchern richtig gut ist, darüber spreche ich gleich mit den beiden Medienwissenschaftlern Markus Krajewski und Harun Maye, die die Literaturgeschichte mal aus einer anderen Perspektive in den Blick genommen haben. Wir lesen ja hier in der Lesart immer wieder auch Songtext und da darf ein Pop-Großereignis wie der ESC am Samstag in Israel natürlich nicht fehlen. Immerhin haben rund 180 Millionen Menschen in der ganzen Welt zugeschaut, wie zum Beispiel das deutsche Duo von den Zuschauern 0 Punkte erhalten hat. Schlechtestes Ergebnis beim Gesangswettbewerb. An der Spitze dagegen der Niederländer Duncan Lawrence mit Arcade und Florian Werner, der hat sich den ESC angeschaut. Er ist Philosoph, Buchautor und liest ja für uns hier regelmäßig Musik. Florian, was ist denn Arcade für ein Song?
Ich finde es einen faszinierenden Song, weil er auf der Oberfläche erstmal extrem sauber und pflegeleicht und eben ESC-kompatibel wirkt, aber darunter sich wirkliche Abgründe auftun und verbergen.
Wir können ja mal reinhören, wie das so anfängt mit diesem Song.
Genau, das ist jetzt sprachphilosophisch ja faszinierend, was hier passiert, weil es fängt eben gar nicht mit einem Text an, sondern das beginnt quasi im vordiskursiven Raum mit klagenden Modulationen der Trauer oder des Begehrens, wie man sagen könnte. Der Mensch oder die Menschen, die hier singen, sind also quasi von der Grammatik, von der menschlichen Sprache entfernt und ganz zurückgeworfen auf ihren Status als leidende Kreatur, als einfach als Tier fast. Es hat ihnen die Sprache verschlagen, aber natürlich findet der Sänger Duncan Lawrence dann doch noch die Worte und zur Sprache zurück.
Die klingen dann so. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home.
Ja, musikalisch so eine minimalistische Piano-Ballade, erinnert mich so ein bisschen an James Blake, aber ohne psychedelische Drogen. Später kommen noch so ein bisschen Post-Dubstep-Elemente dazu, so ein bisschen Klicks und Cuts und so, aber alles erstmal sehr harmlos. Aber literarisch, was da passiert, ist faszinierend, denn es steht in so einer ganz klaren romantischen Tradition. Also der Sänger ist unglücklich verliebt, aber er hat auch eine Art Krankheitsgewinn von dieser unglücklichen Liebe. Also er suhlt sich gewissermaßen in diesem Schmerz und das ist natürlich wirklich ein Topos der Romantik und auch eben diese Metapher des gebrochenen Herzens, die sehr präsent ist. Ganz am Anfang gleich, a broken heart is all that's left. Ich habe nur noch ein gebrochenes Herz.
Und diese romantische Tradition, das hat sie ja sogar so an Robert Schumann erinnert. Und da haben sie uns auch mal ein Stück mitgebracht. Das spiele ich mal ein gerade.
Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb.
Ach. Ja, vielleicht der schönste Liederzyklus der Romantik überhaupt, finde ich. Also Robert Schumann, Dichterliebe, hier von Fritz Wunderlich gesungen, also eine historische Aufnahme. Da geht es eben auch um das gebrochene Herzen, wie ganz oft in der Literatur und in den Liedern der Romantik bei Heinrich Heine hier. Aber bei Duncan Lawrence, das Faszinierende ist, dass er diese Metapher vom gebrochenen Herzen wirklich konkretisiert. Ne? Er nimmt dieses Bild und malt es dann aus. Also dieses Herz, das hat Risse, I'm still fixing all the cracks, lost a couple of pieces when I carried it home. Also er verliert wirklich Stücke dieses Herzens, also er hält es offensichtlich in der Hand, er hat es gar nicht mehr in der Brust. Da musste ich wiederum plötzlich an Heiner Müller denken, an dieses berühmte Herzstück, wo es heißt, darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? Ja, aber nur, wenn Sie den Fußboden nicht dreckig machen. Also das ist die große Gefahr, dass es unfreiwillig komisch wirkt. Aber Duncan Lawrence bleibt natürlich sehr, sehr ernst in der ganzen Ballade.
Und irgendwann verstummt er ja auch geradezu. Da haben Sie uns auch ein Klangbeispiel noch mitgebracht aus Ihrem weiten Assoziationsraum.
Genau, es ist halt plötzlich das Verstummen in der zweiten Strophe. Da heißt es dann Silence ringing inside my head. Also die Stille klingelt in meinen Ohren. Ein merkwürdiges Paradox. Und da musste ich natürlich an eines der ganz wichtigen Werke der klassischen Musik, der Avantgarde-Musik denken, dass wir jetzt, glaube ich, kurz hören. Mhm.
Ja, das waren jetzt 4 Sekunden aus 4:33 von John Cage und wir haben es tatsächlich gespielt. Wir haben jetzt nicht nur andächtig auf die Regler geschaut. Wie kommen Sie denn von Amerikas Avantgarde-Komponist John Cage auf Duncan Lawrence?
Das war übrigens eine sehr schöne, auch eine Pop-Interpretation. Das war nämlich die Version von Frank Zappa von 4:33. Ah, okay. Also er sitzt da am Klavier und spielt eben nicht. Ich glaube, das ist genau das, worauf Duncan Lawrence anspielt mit dieser Silence Ringing Inside My Head, weil der Witz bei John Cage ist ja, dass es absolute Stille gar nicht geben kann. Also er schreibt dann ja auch, selbst wenn man in einem völlig lärmgeschützten Raum sitzt, dann hört man eben immer noch das Blut in den eigenen Ohren rauschen. Das heißt, der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen, selbst in der absoluten Stille, und die Stille, die klingelt ihm eben in den Ohren. Silence Ringing Inside My Head. Und ich glaube, das ist genau das, was Duncan Lawrence hier beschreibt.
Also Florian Werner las für uns den Gewinnertitel des diesjährigen ESC Arcade von Duncan Lawrence. Vielen Dank, Florian Werner.
Sehr, sehr gerne.
Böse Bücher, sind das die sexuellen Gewaltfantasien eines Marquis de Sade oder Bret Easton Ellis oder etwa rassistische Machwerke oder Schimpftiraden, wie sie Thomas Bernhard so meisterhaft verfasste? Was das ist, das wissen die beiden Medienwissenschaftler Markus Krajewski, Professor für Mediengeschichte und Theorie an der Universität Basel, und sein Kollege Harun Maye, der an der Bauhaus-Universität Weimar wissenschaftlich forscht. Und die beiden haben jetzt ein Buch über böse Bücher herausgegeben. Gestern Abend haben sie hier in Berlin vorgestellt. Deshalb sind Sie jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Was heißt denn überhaupt böse? Da gibt es ja nun auch ganze Bibliotheken voll, die das zu definieren versuchen. Was haben Sie sich da als Ansatz gewählt? Welche Perspektive legen Sie da an?
Naja, Ausgangspunkt könnte man sagen, ist für uns auch erstmal gewesen, die Frage zu klären, was können böse Bücher sein? Vielleicht als Gegenstück zum guten Buch muss das nicht unbedingt das schlechte Buch sein. Und richtige Inspiration ist dann ein Zitat von Herman Melville gewesen, beziehungsweise eine Stelle in einem Brief, wo er nach Beendigung von seinem epochalen Roman Moby Dick geschrieben hat an einen Freund. Ich habe ein böses Buch geschrieben, schreibt er da, und fühle mich makellos wie das Lamm. Und dann beschreibt er, dass das ein seltsames Gefühl ist, Verantwortungslosigkeit ohne liederliche Neigung. Und das ist erstmal eine spannende Beschreibung, um sich zu fragen, was hinterlässt sozusagen das Wissen eines Autors, irgendwas besonders Provokantes gemacht zu haben in ihm, und wie zeigt sich das dann wiederum in der Rezeption? Und das ist natürlich, egal was so ein Autor sich vorstellt, nie bestimmbar. Das heißt, es gibt Bücher, die böse wirken wollen, aber als harmlos wahrgenommen werden wollen, und auch unintendierte Texte, die plötzlich eine Wirkung entfalten, die alles übertrifft oder auch unterläuft, was man sich erwartet hat. Und da haben wir versucht, so eine kleine Schau durch die Literaturgeschichte vorzunehmen und zu gucken, was es da so an besonders bösen, das heißt auch verbeulten Büchern gibt. Böse ist von der Etymologie her eine Beule, eine Abweichung aus der geraden Linie.
Und ja auch eine Irritation beim Leser, ne? Weil gleich am Anfang, fand ich, haben Sie in der Einleitung ein sehr schönes Beispiel von Curzio Malaparte, wo man ja auch, wenn man das dann liest, wie Sie das beschreiben, selbst gleich in so einen Zwiespalt als Leser gerät und sich denkt, was ist das denn jetzt eigentlich? Ist das, was ist da dran böse, wenn man eben so nicht weiß, ist das jetzt richtig, was der macht, oder falsch?
Ja. Also wir hatten ja eine Formel dafür gefunden, das war sozusagen eine Lektürevorgabe auch für die Autoren, die dann in dem Band drin sind, dass wir es genannt haben, böse Bücher sind Bücher, die teilweise nicht wissen, was sie wollen, teilweise aber auch nicht wollen, was sie wissen. Und das trifft auf einige dieser Autoren, unter anderem eben auch auf Malaparte, ziemlich gut zu, die insofern inkohärente Bücher geschrieben haben, als dass sie mehrfach nicht nur die politischen Seiten wechseln können, sondern dass man beim Lesen die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man eigentlich nicht, dass nicht nur der Autor sich selbst nicht sicher ist über eine klare Bewertung der Zustände und der Person, die er da beschreibt, sondern dass man als Leser auch immer wieder stutzt und sich dabei ertappt, Sympathie zu finden für Verbrechen, die einem dort geschildert werden, oder auch mit Protagonisten mitzuleiden, die eigentlich kein Mitleid verdienen, und dass man sich über die Gründe, warum man so empfindet, eigentlich nicht die ganze Zeit nicht im Klaren ist und deswegen eigentlich diese Bücher auch nochmal lesen kann und sie einen länger beschäftigen, als man das eigentlich ursprünglich gedacht hatte.
Das ist ein sehr, finde ich, sehr prägnantes Beispiel, was Sie da in der Einleitung bringen. Bei anderen denkt man erstmal, aha, Biene Maja hat man auch schon mal gehört, aber zum Beispiel Wilhelm Busch, da sind ja die Buben böse. Was schreibt Klaus Teweleit dazu? Was ist böse an Wilhelm Busch?
Naja, es sind nicht nur die Buben, die böse sind. Es ist ein grundsätzlich durch und durch böses Buch. Es ist ein ganzes Gesellschaftspanorama dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also der preußischen Monarchie. Und es kommt sozusagen der Lehrer vor, der Schneider vor, der Bauer vor. Es ist so ein ganzes, die sozusagen ja alle nicht dadurch glänzen, dass sie besonders vorbildliche Leben führen. Und man sozusagen ja, obwohl das sehr bösartige Streiche sind, natürlich mit den Buben mitfiebert und auf allen Seiten eigentlich so eine Art Gehässigkeit sich breit macht, die aus dieser gesellschaftlichen Situation entwächst, in denen die aufgewachsen sind, angefangen von der Schulbildung, die eine wichtige Rolle spielt, die Tiefeleiter beschreibt, bis zu der gesamtpolitischen Schlafmützenlage.
Aber es gibt ja auch so ein richtiges Genre in der Literatur, wo der Autor selbst in ein Furor des Bösen gerät. Also böse weiß ich gar nicht, ob das trifft, aber zum Beispiel, wenn man an Thomas Bernhard denkt, an seine Theaterstücke, aber auch an Holzfällen, da ist ja sowas ganz Furioses drin. Ist das für Sie auch ein böses Buch, wenn das so ein wirkliches Rollenspiel auch ist, weil man schon erkennt, es wird quasi als Stilmittel eingesetzt?
Ja, unbedingt. Also Holzfällen ist ein gutes Beispiel, weil man könnte sagen, das ist ein rücksichtsloses Buch, weil es auf der einen Seite klar als Literatur erkennbar ist, zum anderen aber einen sehr engen Realitätsbezug verhandelt, aus einer erzählerisch sehr geschickten Perspektive. Also der Erzähler erinnert sich an eine Situation, wo er bei einem künstlerischen Abendessen, wie er das nennt, Beobachter ist von einer Gesellschaft, der sich früher verbunden gefühlt hat, und er macht eine Abrechnung rückblickend, während er dort im Ohrensessel sitzt und beobachtet und das nochmal beschreibt. Das heißt, wir haben hier mindestens zwei Ebenen, die drüber geschachtelt sind, um ja eine ganze Swada an kunstvollsten Beleidigungen und kritischen Betrachtungen, Fragen, warum man mal mit denen befreundet gewesen ist.
Ist auch auf sich Abend selbst böse.
Und natürlich hat das dann nicht einfach nur literarische Wirkung beim Leser, dass man sich an dieser kunstvollen Situation delektieren kann, sondern es hat ein Gerichtsverfahren nach sich gezogen, weil eben die Personen, man könnte sagen, bis zur Kenntlichkeit verfremdet gewesen sind. Ja? Also es wurde dann eben eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass das Buch nicht ausgeliefert werden konnte, weil ein berühmter
Komponist.
Das war ein
Riesenskandal, ja.
Genau, sich dort wiedererkannte, zu Recht natürlich auch. Und, aber es ist eben eine Rücksichtslosigkeit gegenüber den eigenen Freunden, ehemaligen Freunden, aber eben auch gegenüber sich selbst. Ja.
Sie schreiben ja gleich in der Einleitung auch, dass Sie eine Studie gefunden haben, der zufolge das Leben verlängert wird, wenn man Bücher liest, also tatsächlich nicht im Computer oder nur die Zeitung, sondern eben Bücher, also quasi für uns eigentlich die ideale Studie. Ist das bei bösen Büchern anders? Also wenn man sich total aufregt oder von eben so einer Wut mitreißen lässt oder Ambivalenz, ist das nicht eher schädlich fürs Gemüt?
Man kann natürlich sagen, es gibt auch Bücher, die tatsächlich lebensverkürzend wirken. Also
der Wärter.
Der Wärter zum Beispiel, wobei
das ein bisschen übertrieben ist. Das weiß man ja gar nicht, ob das stimmt.
Naja,
das
drei Selbstmorde sind, glaube ich, tatsächlich bezeugt. Also, aber eben auch nicht mehr. Es ist nicht eine Riesenwelle gewesen. Aber auch so jemand wie Salman Rushdie mit den satanischen Versen. Vielleicht nicht für den Leser, aber für den Autor hat das schon manifeste Wirkungen gehabt.
Das ist natürlich auch ein Mythos. Also bei Desart ist das ganz prominent, ne? Dass er dann angeblich fast eine automatische Krankheit und Ansteckung von den Büchern ausgeht. Also wer Sartre liest, ist sofort verloren. Ne? Das ist so ein Mythos über Leben und Werk, die bösen Bücher ganz oft haben. Ne? Das ist eben die Hinrichtung, die moralische Hinrichtung und letztlich auch wie bei den früheren Onanie-Diskursen schleppende Krankheit, die bis zum Tode oder der völligen Erschöpfung führen kann.
Oder die erbosten Männer, die im 18. Jahrhundert die Lesesuchtdebatte anzettelten. Da wollte man ja auch einfach nicht, dass die Frauen zu viel lesen und vielleicht interessantere Männer in der Literatur kennenlernen, als sie zu Hause
unbedingt
haben.
Ja, klar, das ist natürlich das andere. Das sind natürlich die Bösen. Heimlich bin ich fest davon überzeugt, fiebern wir ja alle immer mit den Bösewichtern mit, ne? Sowohl in Film als auch in der Literatur, weil es einfach die interessanteren Charaktere sind und die eigentlichen Protagonisten der Literatur. Ne? Das weiß ja auch jeder, wenn man diese Bücher liest.
Das ist ja die Lektüre, die Madame Bovary verdirbt, ja, und sie sozusagen dann in den Ehebruch führt.
Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, so einen bösen Kanon quasi mal anzustreben?
Naja, vielleicht auch ein bisschen den Versuch gegen die immer schon moralinsaure, könnte man sagen, aber vorgefertigte Liste der guten Bücher anzudenken, einfach mal zu gucken, was ist denn auf der Kehrseite? Und zwar jetzt nicht traditionell im Sinne des Vatikanischen Index der verbotenen Bücher, sondern tatsächlich, wo es ein Auseinanderklaffen von Form und Wirkung gibt. Ja, also wo eben die Autoren selber auch die Kontrolle über die Texte, die man ohnehin immer nur als Fiktion momentweise haben kann, wo sie die komplett verlieren.
Und wenn man richtig gefordert ist, auch in moralischer Hinsicht, sind das ja eigentlich die richtig guten Bücher.
Naja klar, also so eine Lektüre wie Malaparte kaputt, die lässt einen nicht kalt. Da hat man ein bisschen dran zu knapsen. Ja, also wenn man in gewisser Weise auf den Schoß der Nationalsozialisten im Innersten der Macht geführt wird und die ganzen Abscheulichkeiten präsentiert bekommt, ohne so etwas wie eine Anleitung zum moralischen Urteil vom Autor auf den Weg zu bekommen. Ja, das ist eine größere Herausforderung in der Lektüre und damit macht es ein bisschen Spaß natürlich auch.
Markus Krajewski und Harun Maye, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und das Buch Böse Bücher ist beim Wagenbach Verlag erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Was Ihnen Europa bedeutet, das haben wir im Vorfeld der Europawahl Autorinnen aus 12 Ländern gefragt. Und dabei sind vielschichtige literarische Texte entstanden, die Sie hier bei uns von den Autorinnen selbst gelesen hören können. Heute die Schriftstellerin, Autorin und Moderatorin Hatice Akgün.
Man sagt ja immer, der Bauch entscheide, aber ich entscheide mit dem Herzen. Kopf, das hat immer etwas Theoretisches, Rationales, Technokratisches. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin europäisch sozialisiert. Herzlich sein, das ist für mich europäisch, seit ich mit 18 Jahren mit Interrail durch Europa gereist bin. Meine Eltern kommen aus der Türkei und wenn ich sie dort besuche, vermisse ich mein europäisches Denken, meine Unabhängigkeit, mein Demokratie- und Toleranzverständnis, eine gewachsene Zivilbevölkerung und Meinungsfreiheit. All die Werte, die ich in Deutschland erfahren habe und die in Europa ganz selbstverständlich sind. Ich könnte jetzt sofort die aktuelle Regierung kritisieren, eine Petition starten, eine Demo anmelden, ohne dafür im Gefängnis zu verschwinden. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. All das ist für mich Europa. Und Europa könnte Stolz empfinden für die Werte, für die es steht. Wenn man sich die Geschichte anschaut, wofür die ersten Mitglieder standen, ist das für mich der Ursprung Europas. Stark ist man nicht durch Größe, stark ist man durch wahre Verbundenheit und gemeinsame Werte. Europa könnte so ein großartiges Vorbild dafür sein, wie man wirtschaftlichen Aufschwung, soziales Miteinander, Demokratie und Freiheit in einer gesunden Umwelt leben kann. Ich erhoffe mir, dass Europa sich wieder auf diese Werte besinnt. Dafür ist es höchste Zeit. Und für meine Tochter wünsche ich mir, dass das Europa der Zukunft wieder zurückfindet zu den Menschen und sich wieder auf jene Basis besinnt, die uns Europäer verbindet, nämlich Solidarität und Gemeinschaft. Wenn ich mir überlege, wie mein Leben im Alter meiner Tochter aussah, hat sie als Europäerin viel mehr Chancen. Mein Leben bestand nur aus Duisburg und dem anatolischen Dorf meiner Eltern. Sehr lange, viele Jahre lang. Ich wünsche meiner Tochter, dass sie vielen interessanten, offenen, toleranten Menschen begegnet, dass sie geprägt wird von unterschiedlichen Kulturen, weg von Nationen und Grenzen. Ich möchte keine eifersüchtige Nationalstaaterei, keine Abschiebehaftinsel mit hermetisch abgeriegelten Außengrenzen und keine vor der Marktmacht kuschende Kommission mit abnickendem Ministerrat. Aber dafür müsste man Vorbild sein wollen. Denjenigen, die vor zu viel Europa warnen, die Grenzen neu errichten wollen und zukünftig stärker die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten suchen wollen, kann ich nur meinen Vater zitieren. Zararın neresinden dönülürse, oradan kârdır. An welchem Punkt eines Irrwegs man auch kehrt macht, es ist immer ein Gewinn.
Gedanken zu Europa von Hatice Akgün. Diesen und andere Beiträge können Sie auf unserer Homepage nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Also ich bin Sibeli, ich lebe in München seit 20 Jahren schon. Und das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, war von Uwe Timm, Im Leben meines Bruders. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich liebe allgemein Bücher über die Nachkriegszeit. Und es ging darum, wie es der Titel schon sagt, um einen Bruder, den man im Krieg eben verliert. Und der jüngere Bruder berichtet sein Leben, wie er eben mit dem Geist des Bruders sozusagen weiterkommt. Wie es auch also psychisch ihn mitgenommen hat und wie die Familie immer noch versucht, darüber hinwegzukommen. Wir haben ja keinen Krieg mitbekommen. Und es war eben ein Buch, dass man es wirklich so gespürt hat, als wäre es der eigene Bruder. Eine sehr schöne Geschichte vom Uwe Timm. Also ich liebe seine Bücher sowieso.
In München liest Beri am Beispiel meines Bruders von Uwe Timm als Taschenbuch bei DTV erschienen. 160 Seiten kosten 8,90 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
90 Jahre alt ist die britische Schriftstellerin Jane Gardam inzwischen. Und hier bei uns wurde sie erst vor wenigen Jahren entdeckt mit ihrer Bestseller-Trilogie um den pensionierten Richter Old Fils. Jetzt ist ein weiterer Roman von ihr auf Deutsch erschienen. Bell und Harry heißt er. Und Manuela Reichert hat das Buch für uns gelesen. Wer sind denn Bell und Harry, die beiden Titelfiguren?
Das sind zwei Jungen. Am Anfang ist der eine 8, der andere ist ein bisschen jünger. Und der eine lebt eben in dieser verlassenen Gegend, in der die Geschichten spielen, weil Roman nennen die das zwar im Verlag, aber es ist eigentlich kein Roman, es sind Bilder im Grunde, die uns da gezeigt werden, sind Anekdoten, Geschichten, die sich dann zu einem Ganzen in der Tat fügen. Also der eine ist der Junge, der in einer verlassenen Gegend lebt. Im Original heißt dieser, der ist ja 1981 zum ersten Mal erschienen, dieser Band The Hollow Land. Also es gab da mal Bergbau und es gibt viele Höhlen, ne, das Höhlenland. Und die Leute sind aber weggegangen und der Bergbau ist eben dicht. Es funktioniert dann nichts mehr und seine Eltern sind Farmer. Und der andere Junge ist eben einer, der aus der Stadt kommt, weil nämlich eins dieser verlassenen Farmhäuser von Städtern aus London gemietet worden ist. Erst für die Ferien und dann bleiben die aber über die Jahre auch da und behalten dieses Ferienhaus. Und diese beiden Jungs, die verbindet dann eine unglaubliche Freundschaft. Die machen all das, was man sich vorstellen kann als Kind, was toll ist, weil sie bestehen ganz viele Abenteuer. Es ist auch manchmal ganz gefährlich, weil sie zum Beispiel in so eine Höhle reingehen und dann nicht wieder rauskommen oder bei Glatteis, furchtbarem Schnee und im Winter dann irgendwie sich auf den Weg machen, um ein ganz besonderes Licht zu sehen. Also es ist eine richtige Jungfreundschaft und es ist eine Geschichte über die Abenteuer, die man auf dem Land bestehen kann, wenn man aus dieser großen Stadt kommt.
Und wir beide schwärmen ja für das britische Landleben, haben wir gerade vorhin festgestellt. Wie ist das denn gezeichnet? Ist das so idyllisch, wie wir es aus allen möglichen anderen Romanen und Fernsehserien kennen?
Nein, es ist keine Idylle. Es ist wirklich so, dass sie mit großer Sympathie Jane Gardam das beschreibt und auch so, dass man sofort hin möchte. Es ist aber wirklich überhaupt nicht idyllisch oder verzärtelt geschrieben, sondern sie guckt sehr genau hin auf die Familienzusammenhänge, auf das, was auch an Enge da ist. Also die Leute, die da auf dem Land leben in dieser Gegend, finden natürlich alle anderen, die fremd sind und möglicherweise auch nur ein paar Kilometer weiter wohnen, schon als sehr seltsam, weil die sind sehr anders als wir, heißt es dann an irgendeiner Stelle. Das ist dann gerade mal 10 Meilen entfernt, wo die anderen wohnen. Und es gibt auch, was dieses Verhältnis zwischen Städtern und Landleuten angeht, irgendwie einen sehr genauen Blick. Also auch das ist nicht so, dass man sagt, oh wunderbar, alle raus aufs Land, da ist es gut für die Kinder.
Das heißt, man muss sich auch jetzt gar nicht nur für diese beiden Jungs interessieren oder haben die sie richtig gepackt so als Figuren?
Das ist ein großes, also es ist im Grunde ein Panorama dieser Familienzusammenhänge und es gibt schwächere und stärkere Episoden dabei natürlich. Es gibt eine wunderbare, böse Frau, bei der dann irgendwie mal die Eier gekauft werden müssen. Die hat eine alte Mutter oben im Zimmer, die nie mehr das Bett verlässt. Oder es gibt, was ich auch eine wirklich interessante Geschichte fand, dann plötzlich mal irgendeinen, der aus Südamerika kommt, weil er in alten Unterlagen gefunden hat, dass er einen Erbanspruch hat auf auf eines dieser Farmhäuser eben. Und wie der dann kommt und meint, jetzt mit seinem großen Auto und Geld das irgendwie alles regeln zu können. Und wie diese Landleute da sehr eindeutig drauf reagieren und sehr trickreich auch sind. Das ist ziemlich genau beschrieben. Es ist natürlich 81, habe ich gesagt, es ist erschienen zum ersten Mal. Es ist auch ein bisschen eine vergangene Zeit, nehme ich an. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die Autorin da auch mit ihren Kindern immer in die Ferien gefahren ist, kann man sich jedenfalls vorstellen, so wie sie das beschreibt. Und das ist sehr schön, diese beiden Jungen werden älter natürlich im Laufe des Buches und am Ende verbindet sie immer noch eine große Freundschaft und der Junge aus der Stadt liebt eben das Landleben besonders und kommt zurück. Also es ist ein, ja, ich weiß auch nicht, es ist ein Ferienbuch auf eine Weise und es ist sowohl für Kinder wie für Erwachsene. Ich glaube, es ist so ein Buch, was alle Generationen mit großem Vergnügen lesen können. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und man bekommt sehr viel, wie gesagt, über das Landleben und über die Familienstrukturen mit. Es sind so, ja, im Grunde impressionistische Skizzen, die man da liest.
Hat es denn auch diesen zauberhaften, seltsam sogartigen Ton, den Jane Gardemer, glaube ich, auch bei uns dann so beliebt gemacht hat?
Sehr spät natürlich. Mhm. Ne? In England war sie ja schon sehr lange sehr bekannt und erfolgreich und bei uns mit dieser Trilogie um diesen alten Richter. Wobei das natürlich dann so erwachsene Konstellationen waren und die komplizierten Liebesgeschichten. Aber der Ton, ja, wobei mich das mehr erinnert hat an das letzte Buch, was bei uns erschienen ist auf Deutsch. Das ging ja da um ein junges Mädchen weit weg von Verona und deren Abenteuer, die sie im England des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. Also ein bisschen eher so, würde ich sagen, es ist der Blick auf Heranwachsen und das, was wichtig und nötig ist, wenn man heranwächst, sind Freundschaften, sind Abenteuer und eine Familie im Hintergrund. Der Vater des Städters ist eben ein Autor, ein Intellektueller, der muss dann immer ganz schnell seine Artikel abgeben und der Junge lernt sozusagen auf dem Land, dass es auch einen anderen Rhythmus geben kann. Ist auch ein Buch für Leute, die heute so offen begeistert mit ihren Kindern aufs Land gehen. Also weil es auch um die Schwierigkeiten geht, zum Beispiel wenn die Heuernte eingebracht werden muss und die Städter dann völlig außer sich sind, weil es so laut ist und die Landleute gar nicht verstehen, warum die sich so aufregen.
Manuela Reichert über einen neuen Roman von Jane Gardam, Belle und Harry, aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Isabel Bogdan. Erschienen ist es bei Hansa, 192 Seiten, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Feuer?
Danke, nein. Hä? Ich habe gesagt, nein, danke, ich rauche nicht. Also ich brauche Ihr Feuer nicht. Verstanden? Ich brauche es nicht. Ich bin nicht Raucher. Du bekloppt oder was?
Ich biete nur Feuer an. Ist nicht verboten, sowas.
Sie lassen mich jetzt in Ruhe. Ach. Ja, was wollen Sie denn von mir? Was wollen Sie?
Ich möchte Ihnen nur Feuer geben.
Okay. Nochmal, ganz, ganz langsam. Ich rauche nicht, ich habe nie geraucht und ich werde auch nicht anfangen damit. Ich brauche Ihr verdammtes Feuer nicht.
Im Jahr 1988 hat der Amerikaner Thomas Harris mit Das Schweigen der Lämmer einen Bestseller geschrieben und einen der legendären Psychopathen der Literaturgeschichte geschaffen, Dr. Hannibal Lecter, auch bekannt als Hannibal der Kannibale. Danach schrieb Thomas Harris noch zwei weitere Hannibal-Romane, aber seit 2006 wurde es ziemlich ruhig um ihn. Jetzt, nach 13 Jahren, erscheint heute wieder ein Psychothriller von ihm, in dem es wieder um einen Psychopathen geht, der auf eine junge Frau trifft. Interviews gibt Thomas Harris kaum, aber Sonja Hartl hat sich sein neues Buch für uns angesehen.
Der Psychiater Hannibal Lecter.
Hannibal der Kannibale.
Guten Morgen. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agentin Starling.
Hannibal Lecter hat Thomas Harris weltberühmt gemacht. Jener raffinierte Psychiater und Serienmörder, der 1988 erst im Buch Das Schweigen der Lämmer und 3 Jahre später in der Oscar-prämierten Verfilmung ein Millionenpublikum ebenso gruselte wie faszinierte.
Wieso zieht er denen wohl die Haut ab? Billy ist kein richtiger Transsexueller. Aber er glaubt es und versucht, einer zu sein, verstehen Sie? Er hat versucht, alles Mögliche zu sein.
2004 vom American Film Institute zum bösesten Schurken der Filmgeschichte gewählt, ist Hannibal Lecter der Inbegriff des verführerischen, eiskalten, kultivierten Psychopathen. Nach dem Erfolg von Das Schweigen der Lämmer schrieb Harris noch zwei weitere Bücher aus der Hannibal-Tetralogie. 2006 erschien mit Hannibal Rising das letzte. Lange Pausen zwischen den Büchern sind für Harris nicht ungewöhnlich. Allein zwischen dem ersten und letzten Hannibal-Buch liegen 25 Jahre. In Karimora lässt er nun 13 Jahre nach Hannibal Rising wieder einen Psychopathen auf seine Leser und auf eine junge Frau los.
Durch sein Fernglas beobachtete er Karimora, 25, die sich in Schlafanzug, Hose und Tanktop im Licht des frühen Morgens auf der Terrasse dehnte und streckte. Oh mein Gott!
Hans-Peter Schneider heißt der irre Verbrecher dieses Mal. Er ist groß und völlig haarlos. Er ist ein Sadist, der Frauen verstümmelt, um sie an reiche Männer zu verkaufen oder ihre Organe zu vertreiben. Er weiß, dass Karimora viel Geld wert ist.
Mit diesen interessanten Narben konnte er sie teuer verkaufen. Für 100.000 Dollar vielleicht, 35.433.184 mauretanische Ogia. An den Agroto Grotto Stamp Club in Nouakchott. Mit allen Gliedmaßen und ohne Tätowierungen. Wenn er sie an Kundenwünsche anpassen musste, würde es in Anbetracht der Ausfallzeit mehr kosten, 150.000 Dollar.
Aber vorerst hat er ein anderes Ziel. Kari ist Haushälterin in dem Haus, in dem der verstorbene Drogenkönig Pablo Escobar seinen legendären Goldschatz versteckt hat. Und den will Hans-Peter haben. Das Aufeinandertreffen von Hans-Peter und Kari dient lediglich als Anlass, um dem Psychopathen eine Bühne zu geben. Leider allerdings fehlt ihm jegliche Raffinesse. Er ist vor allem eines: widerlich. Noch dazu wird er mit plumpen, abgegriffenen Bildern beschrieben.
Am offenen Kühlschrank stehend, biss er in das Hähnchen wie in einen Apfel, riss mit ruckartigen Kopfbewegungen Fleischfetzen heraus. Er hielt inne, um Karimoras Kakadu zu imitieren.
»Was soll der Scheiß, Carmen?«
Und biss zu, wieder und wieder. Er holte Milch aus dem Kühlschrank, trank davon und goss sich den Rest über den Kopf, bis die Milch über seine Beine strömte und in den Abfluss lief. Er wischte sich Gesicht und Kopf mit dem Handtuch ab und stellte sich singend unter die Dusche. »Karten trüben, haben mich vertrieben, hätt mein Mutter Fleisch gekocht, so wär ich länger blieben.«
Hannibal Lecter, der den Ruhm von Thomas Harris begründete, bestach durch seine Überlegenheit und seine Macht. Hans-Peter ist im Vergleich dazu eine schmierige Karikatur. Und Bach zu kennen, reicht für Kultiviertheit nicht aus.
Es war ein schönes Gefühl, erregt zu sein, immer noch so pervers zu sein.
Es ist das grundlos Böse, das am Psychopathen fasziniert. Ihr Handeln, losgelöst von jeglichen moralischen Grundsätzen, jenseits aller Menschlichkeit. Zu ergründen, was sie antreibt, ist ein Grund für die zahlreichen Auseinandersetzungen mit realen Killern wie Ted Bundy, genauso wie für die ungebrochene Popularität von Serienkiller-Romanen und Figuren wie Norman Bates. Bei Karimora aber überwiegt der Eindruck, dass Thomas Harris es vor allem darauf abgesehen hat, an vergangenen Ruhm anzuknüpfen und auf eine Verfilmung abzielt. Und damit die Altersfreigabe nicht gefährdet ist, findet das Abscheuliche nur in auf Ekeleffekt hin kalkulierten Gesprächen und Gedanken statt. Der Riege der Psychopathen in der Literatur fügt Thomas Harris aber leider keinen neuen prägenden Charakter hinzu.
Sie wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Wachen auf im Dunkeln und hören die Lämmer schreien.
Sonja Hartl über den neuen Thriller von Thomas Harris, Karimora. Aus dem Englischen hat das Buch Imke Wolscharaja übersetzt. Es ist bei Heine erschienen, hat 336 Seiten und kostet 22 Euro.